Unlängst war er in unserem Radio 3 Kultursalon zu Gast, Florian Illies. Es gab schönes Gespräch und die Buchpremiere seines neuen Romans Träume aus Feuer. Und ich habe da erfahren, dass Herr Illies jetzt bei der nächsten Steuererklärung unheimlich viele Fährtickets einreichen muss. Vor dem Steuerstress haben wir ihn nochmal zu Gast. Guten Morgen, Florian Illies.
Hallo, schönen guten Morgen. Ja, sehen Sie, da bin ich genau dabei gerade. Und all die Fahrten auf die Fauninsel, das ist alles dienstlich veranlasst, wie es in der Sprache der Steuerberater heißt.
Ja, natürlich. Und jetzt hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch nochmal durchgesagt und untermauert. Heute um 13.30 Uhr geht es bei uns auf Radio 3 los mit der Lesung Ihres neuen Romans Träume aus Feuer. Und da bewegen wir uns ja im 17. Jahrhundert und können mitschwitzen mit dem Glasmacher Johannes Kunkel, den heute ja eigentlich kaum einer mehr kennt. Wann sind Sie ihm denn begegnet und was hat Sie sofort an dem Typen fasziniert?
Ja, ich habe ihn das erste Mal während meines Studiums kennengelernt, weil ich hörte, dass ich hatte so einen ganz anständigen altmodischen Geschichtsprofessor und der hat so ein bisschen irritiert, fast verstört über diesen Alchemisten geredet und war so ein bisschen besorgt, warum sein großer geliebter Kurfürst, also der Herrscher von Brandenburg, ausgerechnet in die Fänge von diesem Alchemisten geraten war. Das hat damals schon meine Neugier geweckt und als ich dann einmal auf der Fraueninsel war und dort eine Tafel las und den Kunkelstein sah und merkte, dieser Alchemist, der also den großen Kurfürst offenbar um seinen Finger gewickelt hat, der hat hier auf dieser Fraueninsel gelebt. Das hat mich sehr fasziniert. Und dann habe ich vor 25 Jahren mal einen kleinen Artikel für die Frankfurter Allgemeine darüber geschrieben. Und so ging das los und irgendwie hat er mich nie losgelassen und immer weiter fasziniert.
Jetzt sagen Sie, der Kurfürst wäre in den Fängen des Alchemisten. Ich zitiere mal aus Ihrem Anfang des Romans, da schreiben Sie nämlich über diesen Kurfürsten: Natürlich gehört der Kurfürst aber zunächst einmal seiner besitzergreifenden zweiten Frau, Dorothea. Damit das auch wirklich jeder begreift, liegt sie immer direkt neben ihm, selbst in den kargen Lederzelten, auf seinen Feldzügen, im schlammigen Norden und im klirren kalten Osten. Es ist das einzige deutsche Fürstenpaar, das stets im Doppelbett in den Krieg zieht. Wir hören Sie schreiben im Präsens, Sie sind auch ganz nah dran an den Betten und Kissen. Aus welchen Quellen haben Sie da die Details geschöpft, auch aus der Fürstenehe zum Beispiel?
Also man hat über Johannes Kunkel, den Alchemisten, tatsächlich sehr wenig. Wir sind in Preußen, deswegen hat man vor allem Rechnungen, also die Abrechnungen, was es gekostet hat, was er gebraucht hat für Materialien, Glas, Holz, für seine Feueröfen, in denen er dann eben das Glas geschmolzen hat. Die beiden Kurfürsten, also der Kurfürst und seine Gattin, die Dorothea, sind ganz gut dokumentiert. Da gibt es auch einige Biografien. Und vor allem Dorothea ist eigentlich die große zweite Hauptfigur in meinem Buch. Eine sehr vergessene Regentin, die ganz im Schatten der Königin Luise steht, der wir aber zum Beispiel die dorotheischen städtische Vorstadt in Berlin verdanken und die wirklich in einem ganz modernen Sinne darauf geachtet hat, dass auch ihre sieben Kinder gut bedacht werden, denn die lebte in einer sehr komplizierten Patchwork-Ehe, würde man heute sagen, mit dem Kurfürsten zusammen. Beide waren schon mal verheiratet und das brachte unglaubliche Probleme mit sich und die durchziehen das ganze Buch, weil das war die Zeit, über die ich schreibe, war genau die Zeit, in der der Älteste, der Thronfolger, der Sohn des Kurfürsten, auf Abstand zum Vater geht und wütend ist auf die böse Stiefmutter, die ihn angeblich vergiftet. Also das ist die Hintergrundmelodie. Das sind keine brandenburgischen Konzerte, die sehr wohlklingend sind, sondern das sind brandenburgische sozusagen, ja, wie soll man sagen, Misstöne, die da die ganze Zeit am Hofe existieren und gleichzeitig versucht eben Kunkel mit beiden sehr gut zurechtzukommen und das scheint ihm zu gelingen.
Die Hintergrundmelodie ist das pralle Leben, wie es auch damals schon war. Auch damals war Patchwork auch ein ganz zeitgemäßes Ding in Ihrem Roman. Für die Details der Glasbrennerei standen Sie ja dann tatsächlich schwitzend am Feuer, richtig?
Ja, das ist wirklich eine geheimnisvolle Sache und sie ist es bis heute geblieben und es hat bis heute was Magisches, nicht wahr? in Baruth, also südlich von Berlin, in der Glashütte, wo man dann noch zuschauen kann, in so einer Schaubläserei, wie das geht. Das bleibt jedes Mal ein ungeheures Erlebnis, wie dann so aus einem Klumpen, so einer teigigen, heißen Masse plötzlich durch Blasen und Drehen und die richtige Temperatur und den richtigen Winkel und all die Details, die man gar nicht durchschaut, plötzlich so auf wundersame Weise ein Gefäß, eine Teekanne, ein Becher entsteht. Also ja, da habe ich sehr hart recherchiert, um das dann auch den Leserinnen und Lesern zu erzählen und habe mit den Glasexpertinnen von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten gesprochen. Das ist für mich ja dann auch Neuland, was ich betrete, aber das ist für mich eben immer sehr wichtig, dass ich für meine Bücher auch ja etwas mache, was ich zuvor noch nicht gemacht habe und wirklich auf Eroberung gehe. Und das war in diesem Falle für mich die ganze Glasherstellung.
Es ist ja eine ganz schöne, nicht nur Idee in dem Buch, sondern eine wahre Tatsache, dass Kunkel Gold vermehren soll. Aber nee, er lässt es verschwinden im Feuer. Das ist ein schöner Dreh, um dann dieses leuchtende Rot entstehen zu lassen. Wir sprechen hier gleich noch ein bisschen weiter, auch über die Schreibgeheimnisse von Florian Illies, die vielleicht keine Geheimnisse sind, aber beredenswert. Vorher gibt es hier erstmal einen kleinen Räumungsverkauf im Song von Jamie Faulkner. Liquidation Sale. Sie hören Radio 3 und ich möchte Ihnen noch mal ein paar wenige Zeilen aus dem neuen Roman von Florian Illies vorlesen, den ich immer noch am Telefon habe. Und Herr Illies, danach gehe ich mit Ihnen in die Analyse. Sind Sie bereit?
Bin gespannt.
Es ist lausig kalt auf der Pfaueninsel an diesem Januarmorgen des Jahres 1687. Seit der Nacht wehen Schneeflocken gegen die Bleiglasscheiben der Glaswerkstatt. Die Schilfblätter am Ufer sind von weißen Kristallen überzogen und biegen sich im eisigen Nordwind. Nur ein paar letzte Krähen sitzen flügelschlagend in den hohen Kronen der kahlen Bäume und zetern sinnlos herum. Herr Illies, mir ist aufgefallen, eine Jahreszahl, noch eine Ortsangabe und dann ganz viel von dem, was wir heute genauso erleben. Wetter, Natur, zeternde Krähen. Ist das Ihr Trick, dass Sie uns so reinsaugen in Ihre Bücher, sogar in Historien schinken?
Ja, wenn es mein Trick ist, dann ist das auf jeden Fall kein Geheimer, weil ich schreibe ihn ja in meine Bücher hinein. Also es geht so, dass ich an die Orte gehen muss, über die ich schreibe. Und ich war eben auf der Pfaueninsel zu verschiedensten Jahreszeiten und dabei ist es immer irritierenderweise sehr laut. Entweder sind es die Pfauen, die unglaublich laut schreien, oder eben in diesen kargen Monaten, in denen ich eben dort war, auch im Januar, diese Krähen mit diesem wirklich nicht schönen Geräusch, das so über die ganze Insel dringt. Und ich glaube, eben durch diese Natureindrücke von heute können wir uns auf eine wunderbare Weise in die Vergangenheit zurückempfinden. Das war für mich immer wichtig. Wenn ich über Caspar David Friedrich schreibe, setze ich mich an die Ostsee und gucke, wie da die Sonne untergeht und kann mich verbinden mit David Friedrich, der das genauso vor 200 Jahren erlebt hat. Also ich glaube, diese Natur bleibt für uns das Bindeglied, weil die Wolken über uns fliegen genauso wie über den Menschen vor 200 Jahren, vor 300, vor 400. Und die Blicke, die Geräusche der Tiere, all das bleibt. Und das hilft mir natürlich dann bei meiner Erzählung, weil ich versuche, im Präsens zu erzählen, eine Gegenwärtigkeit in der Geschichte zu erzeugen. Aus einem einzigen Grund. Ich möchte Sie und alle Hörerinnen und Hörer, alle Leserinnen, alle Leser mit reinziehen in die Geschichte. Ich möchte Sie verführen, Lust zu haben, einzutauchen in eine ganz andere Zeit.
Und das machen Sie ganz ausgezeichnet. Die Welt am Sonntag, ich zitiere mal aus dem Jahr 2023, hat eine Headline gehabt: Die Illiesierung des Sachbuchs. So wurde analysiert. Und ich zitiere mal: Florian Illies schreibt so, wie deutsche Literaturwissenschaftler und Historiker es viel zu selten tun, im Präsens statt im Präteritum, anschaulich statt abstrakt, humorvoll statt staubtrocken. Herr Illies, haben Sie das irgendwo gelernt?
Ja, ich habe, also am meisten habe ich es gelernt dadurch, was ich jetzt genau seit 40 Jahren jeden Tag schreibe. Ich habe mit 15 Jahren angefangen als Lokalreporter und ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man permanent schreibt und dann dadurch die Sprache immer besser kennenlernt und sich irgendwann immer mehr mit der Sprache verbindet und dann die Sprache der Ausdruck des eigenen Fühlens und Denkens ist. Und ich hatte ganz tolle Lehrmeister in meinen verschiedenen journalistischen Stationen. Ich habe tolle Lehrmeister in den großen Literaten, die ich lese. Also ich glaube, das ist etwas, was über viele Jahre gewachsen ist. Und ich bin sehr glücklich. möglich, wenn es funktioniert, weil das Schwierigste ist ja, in die Vergangenheit einzutauchen. Und es hat mich immer irgendwie zornig gemacht, dass so viele Bücher es nicht geschafft haben. Ich habe mich so interessiert für die Geschichte und dachte immer, ich werde so abgestoßen, ich will doch hinein. Und es so merkte ich, ich muss das einfach selber machen.
Ich muss lachen. Ich muss wirklich
kann
lachen.
Kann man nicht erwarten, dass andere das machen. Also mache ich es mit großer Lust selber.
Es hat sie zornig gemacht. Das bleibt mir wirklich im Gedächtnis. Mich nämlich auch. Ich konnte mich auf Geschichte nie konzentrieren. Ich war immer raus bei Jahreszahlen und bei trockenen Berichten. Ich brauche es dann auch so mit diesem Zugriff, auch über Natur und über das Sehen vor Augen. Sie erspüren die Orte, haben Sie gesagt. Gehen wir noch mal kurz auf die Pfaueninsel. Das können wir auch unseren Hörerinnen und Hörern weiterreichen. Die Magie, die hört man ja auch gern an diesem Morgen, die ist immer noch da, oder?
Ja, und das ist unglaublich faszinierend, dass das von Kunkel alles zerstört wurde. Das ist ja die tragische Geschichte. Das ist sozusagen eine zweijährige Zeit auf der Pfaueninsel, 1686 bis 1688. Und dann ist 100 Jahre nichts. Dann übernimmt die Natur wieder, nachdem seine Glashütten niedergebrannt werden. Und dann wird sie erneut zu einem eigentlich vollkommen unpreußischen Ort. Ein Kronprinz entdeckt sie als Liebesinsel und reist dorthin mit seiner sehr, sehr jungen Geliebten und sie werden dann später, als er dann auch wieder König wird, erst dieses Schloss errichten als Erinnerung an ihre frühere, sozusagen an die Liebesnächte, die sie da verbracht haben. Dann bringt der nächste Herrscher, bringt dort Löwen hin, Lamas, Kängurus. Also es ist immer wieder eine Insel, wo offenbar geträumt wird und das ist faszinierend. Das scheint wie in der DNA dieser Insel drin zu stecken, dass auch heute noch, wenn man da hinfährt, man eine Magie spürt. Und ich kenne so viele Menschen und sicherlich sind viele unseren Hörerinnen und Hörern heute dabei, die wissen, wenn man irgendwie mal sich wegträumen will aus dieser lausigen Gegenwart, dieser lauten, dreckigen, heißen Gegenwart, dann ist ein Tagesausflug auf die Pfaueninsel die allerbeste Kur. Und das finde ich ganz faszinierend, wie das über die Jahrhunderte sozusagen der Ort geblieben ist, wo Berlin einmal nicht aussieht wie Berlin.
Jetzt erstmal die Träume aus Feuer, die neue Lesung mit dem Roman von Florian Illjes. Sie beginnt heute um 13.30 Uhr hier auf Radio 3, gelesen von Stefan Schad. Und ich vermute, beim nächsten Besuch sieht so manche und mancher die Pfaueninsel auch nochmal mit ganz anderen Augen. Florian Illjes, ich sage Ihnen vielen Dank hier für das Gespräch auf Radio 3.
Ich danke Ihnen sehr und ich hoffe, ich konnte viele auf die Pfaueninsel locken.
Was kostet das Fährticket gerade?
Ja, man kann es mit einem Monat, ich habe ein Monatsticket, weil ich so oft da bin. Aber es ist sozusagen für die 1,5 Minuten Fahrt, ist es ein ordentlicher Preis.
Ein ordentlicher Preis. Und dann lohnt es sich. Ich danke Ihnen. Tschüss.